Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruseldusel mit den Besten. Ich bin einer der Hosts, Flo, und mir gegenüber, über die Webcam, weil er ganz, ganz weit weg ist, ist unser aller Lieblingskürbis, der Torge.
Ja, moin.
Wie geht's dir?
Sehr gut, schön mal wieder eine Ansage von dir zu hören hier.
Ja, du hast auch so richtig so Halloween-Kürbis-Vibes gerade mit so einem großen Grinsen.
Sehr erfrischende Abwechslung auf jeden Fall. Nee, mir geht's gut. Ich habe mich einigermaßen wieder erholt vom Wochenende. Das war ja doch ein bisschen überraschend. Habe ich nicht so mit gerechnet, was da so passiert ist, um ehrlich zu sein.
Ja, willst du erst deine Sicht der Dinge schildern oder soll ich einfach die Wahrheit erzählen?
Also, go for it.
Torges Bruder hat entschlossen, dass wir diesen Samstag, also vorgestern, einen Junggesellenabschied. Wobei vorgestern, wir releasen den Shit am Donnerstag, ne? Am Samstag, bevor ihr das hört. einen kleinen Junggesellenabschied für Torge machen. Leute waren eingeladen, alles war ganz süß geplant und so. Und natürlich hat nichts funktioniert, weil Torge war über eine halbe Stunde zu früh da. Der dachte nämlich, er geht auf eine Wohnungsbesichtigung. Dem war aber nicht so. Und dann mussten sein Bruder und ich ihn zu der Gruppe der anderen Leute locken. Und es war nicht so einfach, denn Torge sollte einen, er hatte so einen ganz klischeehaften Korb voll mit Shots, die er für 1 Euro verkaufen sollte. So richtig unangenehmes Junggesellenabschiedverhalten.
Ich fand das so schlimm, ey. Ja,
ja, das war halt fake, ne? Er wusste nicht, dass das fake ist, aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt auf den Netto-Parkplatz, ja. Von allen Orten gehen wir auf den Netto-Parkplatz und da darf er sich hinstellen und auf dem Netto-Parkplatz Shots verkaufen an irgendwie alte Leute und Kinder um 13 Uhr. war nicht so einfach, hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, ihn diese 50 Meter da runterzubringen. Auch nach, es hat ja nicht mal eine Minute gedauert, da hatte Torge das Handy in der Hand und meinte, ich rufe Frau Bär an und sag die Hochzeit ab. Ich mache hier gar nichts.
Ich war aber halt auch wirklich pisst in dem Moment. Ne? Tatsächlich weiß ich gar nicht, das war sicherlich die größte Überraschung, die mir bisher in meinem ganzen Leben zugeteilt worden ist. Das kann ich schon mal sagen. Und ich glaube, ich werde auch nicht so oft überrascht, dass ich jetzt einschätzen könnte, ob ich jetzt einer bin, der auf Überraschung steht oder nicht. Aber in dem Moment war ich einfach so überfahren. Also ich habe überhaupt nicht geahnt, in welche Richtung das geht. Und dann stehst du da mit meinem Bruder und diesem blöden Korb. Und ich dachte mir so, nee, Alter, ey, Respekt an alle Leute, die Bock drauf haben. Ich meine, wir kommen ja auch schon, oder ich komme ja fast vom Dorf, kenne daher auch einige, für die das halt voll dazugehört, irgendwie so einen Junggesellenabschied eben so zu verbringen. Aber ich habe eigentlich schon seit Jahren immer das gestreut, dass sollte ich halt das nicht schaffen, vor meinem 30. irgendwie zu heiraten oder sollte irgendwann mal so ein Junggesellenabschied anstehen, dann bin ich einfach nicht der Dude, der wirklich Bock darauf hat, auf dieses Thema. So. Und in dem Moment dachte ich ganz kurz, Alter, habt ihr alle die Zeichen nie richtig gedeutet? Also nicht, es waren ja nicht mal Zeichen unterschwellig. Ich habe ja immer klipp und klar gesagt, worauf ich Bock habe und worauf nicht.
Ja, vor allem, du sagst das jetzt ja so nett, aber in Wirklichkeit war Torge auf einmal ein bockiger 5-Jähriger, ja, der gar keinen Bock mehr hatte, der da gestampft hat, der auch den Korb nicht mal angefasst hat und ja, war witzig. Ich meine, ich als Hamburger natürlich, ich verachte Junggesellenabschiede und diese ganzen Sachen mit Peniskostümen und rumlaufen draußen und Leuten Sachen andrehen, weil wenn Corona nicht ist, dann sehe ich das 10-mal am Tag, auch irgendwie in der Woche und das ist super nervig und die Leute sind mal viel zu besoffen und stören einfach nur. Aber so ein JGA, wie wir das gemacht haben, das fand ich nett. Das war gut und ich glaube, wir haben da auch niemanden offended.
Nee, das war alles eine ganz gemütliche Runde und genau. Und dementsprechend brauche ich aber noch so ein bisschen, um das so zu verarbeiten, weil das dann doch was ganz Schönes und Besonderes war. Von daher, ja, danke nochmal an meinen Bruder und an dich und an alle, die da waren. Das war ganz sweet.
Ja, das war richtig gut. Ich bin auch Samstagmittag, dachte ich mir auch noch so Junge, ich bin immer noch voll.
Das Beste war ja, dass mein Bruder da so ein Spiel mit uns gespielt hat, also und auch dich mal entlastet hat und aus der Spielleiterrolle rausgeholt hat und hat 40 Fragen vorbereitet. Und das musste ich ja einmal droppen. Das fand ich ja wirklich sehr, sehr witzig. als es dann um die Frage ging, quasi Stand heute, wie viele Minuten Rollen mit dem besten Content gibt es aktuell im Podcast-Feed? Also alle Folgen plus Intro zusammengerechnet. Und dann musste halt jeder so ein bisschen wetten und raten, wie viel das ist. Und das fand ich einfach sehr schön, das einmal so auch nachzurechnen. Und ich habe dann tatsächlich auch die Frage gewonnen. Also ich war, glaube ich, mit meinen 24 Stunden am nächsten dran an den 27, die das, glaube ich, waren.
Ja, ich hatte 26,5, aber ich habe gequittet vorher. Das war richtig dumm von mir. Aber ja, wir haben so eine Art Pokerspiel gespielt. Das heißt, das Duell um die Geld von Joko und Klaas, das Zirkus Halligalli oder so. Und das ist wie Pokern, nur als Quizspiel. Und tatsächlich, das war witzig. So, das war eigentlich richtig, richtig gut. Und die Fragen, die hat sich der Bruder von Torge da alle selber ausgedacht. Und da war auch richtiger Scheißball. Also Sachen, die kannst du nicht wissen. Ne? So richtig dummes Trivialwissen. Aber hat Spaß gemacht und Torge und ich haben hart verloren, aber ich glaube, ich habe am allerhärtesten verloren von allen. Das ist in Ordnung.
Das ist in Ordnung, ja. Und eigentlich sind wir auch, genau, wir sprechen hier eigentlich hier über andere Spiele, aber das kann man nochmal eben gesagt sein. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Ja, also würde ich auch jederzeit wieder so machen. Aber ich glaube auch, es wird dauern, bis ich wieder Bock habe zu trinken, muss ich auch zugeben, ne? Weil das ist ja auch eine richtig dumme Entscheidung, wenn man da um 14 Uhr oder so anfängt und dann bis um 2 oder 3 Uhr morgens einfach auch konstant da rumballert, ne? Und auch vielleicht zwischendurch mal ein Glas Wasser trinkt oder zwei. So, und dann trinkst du wie Schnaps und denkst dir so, oh, jetzt muss ich mal was Entspanntes trinken, mache ich mir eine Mische. So, ich trinke jetzt mal ein Bier, um den Magen zu beruhigen. Bullshit, ne? Richtig, richtig dumm. Ich glaube, der Steven im Discord hat das auch nochmal richtig schön gesagt, ja. Orgeln wie ein Achtarmiger, Alter, und das war halt echt die ganze Zeit so. Aber ja, genau, wie gesagt, es ist die Grusel-Dusel-Folge. Es geht jetzt nicht nur darum, was war gruselduselig für unsere Lebern, weil das war der Junggesellenabschied auf jeden Fall.
Definitiv.
Sondern Halloween steht hinter der Tür, weil es ist ja gerade vorbei. Und wir als krasse TrendsetterbrecherInnen dachten uns, wir machen unser Halloween-Special nicht vor Halloween, sondern danach. Auch weil wir es verkackt haben, weil wir faul waren und weil wir sehr lange sehr betrunken waren. Und deswegen geht es heute bei uns um Grusel-Dusel-Shit, also Horror in Pen and Paper Rollenspielen.
Grusel-Dusel-Shit, alles klar. Ich glaube, wenn man an Horror in Pen and Paper denkt, da gibt es ja sicherlich so ein paar Systeme, an die man zuerst denkt, oder? Also mir wird jetzt natürlich sofort Cthulhu einfallen. Aber Flo, sag mal, als Rollenspielexperte, was gibt's denn da noch so draußen?
Ja, genau. Also das ist natürlich jetzt auch, wie sieht man das? Nur weil etwas so ein bisschen ein Horror-Touch hat, ist das ein Horror-RPG? Oder muss das schon irgendwie Dollar sein? So ist ja auch für jeden selber eine Entscheidung. So, was findet man gruselig und was nicht? Ich meine, für einige Menschen ist D&D gruselig, wenn da vielleicht ein Doppelgänger gespielt wird oder wenn es irgendwie Untote gibt, dann hast du schon das so, ne? Curse of Strahd, also der Fluch des Strahd zum Beispiel, ist dann so as horror as it gets. Wo natürlich Sachen wie Call of Cthulhu einfach Dollar sind. Oder halt die ganzen Sachen von World of Darkness, Vampire the Masquerade und so. Die gehen natürlich Dollar in die Richtung, weil, mein Gott, das ist ein Vampir-Rollenspiel, so, ne? Ja, es gibt viel, da kommen auch gleich noch richtig coole Sachen. Ich habe ein bisschen mal hier in die Kiste geguckt und so ein bisschen rumgegoogelt und ein bisschen noch mit Leuten geschnackt, um mal geilen Shit zu finden, der besonders ist, ja. Aber natürlich hast du da so welche, die ganz, ganz oben stehen, ne? In den Top 3 hast du immer Call of Cthulhu. So, das lebt davon.
Ja, das ist auch so das, wo ich, glaube ich, sagen würde, habe ich auch bisher die meisten Erfahrungen mitgesammelt, in dem, was wir gespielt haben, dass das auch immer die gruseligsten Sessions waren, würde ich sagen. Ich meine, Alien ist auch prädestiniert dafür und das geht auch schon in eine gute Richtung, wenn man eben einfach auch, ich sag mal, fast die Filme nachspielt und du hast das klassische Szenario, du bist irgendwie auf einem verlassenen Raumschiff und du weißt, irgendwo ist irgend so ein Viech, dann die Musik natürlich noch irgendwie dann eine gewisse Rolle spielt, dann wird man da auch schon reingezogen und ja, kommt so ein bisschen ins Gruseln. Aber ja klar, ich finde, dass COC da schon, also auf dem Siegertreppchen für mich zumindest schon steht, was das Thema eigentlich angeht. Aber ich kenne natürlich auch ganz viel noch nicht.
Ja, natürlich. Ist ja alles absolut Geschmackssache. So, COC und Delta Green zum Beispiel, für mich, die teilen sich das, weil die da doch sehr, sehr nah dran sind. Ich würde auch in meinen Top 3 sagen Alien. Oder alles, was so ist wie Alien-RPG, weil es bringt halt diese Stresssituation einfach gut rüber. Und man kann damit gut arbeiten, man kann damit ganz gut was anfangen. Und es ist halt irgendwie was Echtes und es ist auch nicht irgendwie tut, als ob es wäre es was anderes. So, das ist mir da sehr, sehr sympathisch.
Ja, ich muss auch sagen, dass mir auch dieser Horror in, also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein Thema damit vorgreife, aber ich meine, in der letzten Folge hast du erzählt, wie viel Spaß es macht, mit mir Horrorfilme zu gucken. Wie gesagt, ist nicht so mein Metier, aber ich finde so, ja, Horror in so Pen-and-Paper-Spielen, ich glaube, da habe ich nicht so ein Ding mit. Ich glaube, bei mir geht es dann wirklich eher darum, dass ich zum Beispiel keinen Bock habe auf diese Jumpscares und solche Geschichten, die irgendwie so auf so ein niedrigschwelligen Niveau irgendwie kommen, um dich irgendwie so ja zu verjagen oder so. Oder dass es möglichst irgendwie gory zugeht und du siehst einfach nur irgendwie, ja, irgendwelche Körperteile durch die Gegend fliegen oder so. Das holt mich dann eher nicht so ab. Also ich glaube, man muss halt auch Horror nochmal in Kategorien, glaube ich, einfach unterteilen. Dass es ja einmal wirklich dieser Schockhorror irgendwie gibt und vielleicht einfach dieses Gruseln. Und ich finde, dass gerade dieses Gruseln eben bei Pen & Paper Rollenspielen zumindest für mich so ein bisschen besser funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich glaube halt, ich meine, der große Unterschied ist natürlich, wenn du jetzt so ein fertiges Medium hast wie ein Film, der lässt natürlich irgendwo auch vielleicht Raum zum Nachdenken oder zum Interpretieren, aber meistens sind es ja irgendwie Bilder und eben die Geräusche und die Sichtweise, wie du das Ganze betrachten sollst, wird dir ja auch aufgezwungen, ne? Weil du kannst halt nicht sehen, was jetzt nicht außerhalb der Kameralinse ist, weil das wird dir nicht gezeigt. Und der H.P. Lovecraft meinte ja, dass das älteste Gefühl der Menschheit ist Angst. Und die tiefste und größte Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. So, das merkt man ja auch ganz doll jetzt, wenn man seine Bücher liest oder auch wenn man sich so Spiele anguckt, wie halt Call of Cthulhu, die natürlich da ganz, ganz Lovecraftian influenced sind.
Ja.
Logischerweise. Und da ist es ja auch genau das so, ne? Du machst dieses Spiel halt auch gruseliger dadurch, dass die SpielerInnen am Tisch nicht in der Kontrolle sind, ja? Dass die SpielerInnen am Tisch nicht alles wissen. Und diese Unwissenheit, die macht diese Sachen halt so intens. Das hast du in Filmen natürlich auch. So, mein Gott, man sieht das Monster nicht richtig, was kommt gleich und wen wird's erwischen. Aber im Regelfall sind ja so Rollenspielabende auch mal eine Ecke intensiver, als wenn man irgendwie einen Film guckt.
True.
Und da kann man dann auch so richtig schön gruselduseln.
Mit Hefferlump und Wusel gruselt man sich am besten.
Warte mal, Hefferlump und Wusel?
Ach komm, Flo. Come on.
Das ist ein Elefant.
Ja.
Und Hund?
Aber die wichtigste Frage ist, woher? Heffalump und Fusel sind ziemlich konfusel. Komm schon, Flo.
Weiß ich nicht. Ist das Benjamin Blümchen oder so?
Winnie Pooh, Alter.
Winnie Pooh, ja, dieser kleine große Drogenbär.
Ja,
da, ne?
Das ist so mega psycho, ey. Schlimmste Kindheitserfahrung auf jeden Fall.
Meinst du Winnie Pooh mit die Zeichentrickfigur, die gerne Honig nascht und mit irgendwelchen Crack-Junkies im Wald rumhängt? Oder meinst du den Anführer der Kommunistischen Partei von China?
Eine Mischung aus beidem.
Eine Mischung aus beidem. Und damit war es das. Mit Rollen mit den Besten. Wir werden jetzt sowas von gestrikt und irgendwelche wütenden Kommunisten aus China kommen und färben unsere Internetseite rot und unserem Blut natürlich. Und das war's dann. Gott, das ist mal wie diese South Park-Folge, wo sie dann nach China gehen mit Mickey Mouse und so. Und es ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Aber und das ganze Marvel-Universe und alles, was Disney da gekauft hat, ist mit dabei. Aber das ist ja auch egal. Ja, okay.
Wir wollen ja über Pen and Paper reden.
Ja, wie die Poon, so habe ich jetzt damit nicht so hart gelebt irgendwie.
Kann dann alles noch kommen.
Aber ich kann mich mit diesem Esel eigentlich ganz gut identifizieren, doch.
Ja, ich sehe da auch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen dir und IA. Ja, passt schon.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber
das kommt cool. Ganz drauf an. Nee, sag mal, also wir haben jetzt ja schon kurz einmal einen kurzen Überblick uns reingeholt, was es so für Spiele gibt, die eben auf das Thema Horror und Grusel setzen. Was mich mal so interessieren würde, also als Frage an dich, als erfahrenen Spielleiter. So Grusel- und Horrorelemente kriegt man an so einen Spieltisch wie, ist die Frage. Also für mich geht das natürlich immer so, dass ein Pen and Paper von der Story lebt. Und wenn da eben natürlich was Gruseliges passiert, dann ist das so. Aber das liegt dann ja auch total krass an der Spielleitung, das dann irgendwie rüberzubringen. Würdest du sagen, dass das eine dollere Herausforderung ist, Horror zu spielen, als jetzt, ich sag mal, irgendwas ja, geradlinigeres, irgendwas Fantasy-mäßiges?
Ich meine, gut, du kannst da Fantasy und Horror auch kombinieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine größere Herausforderung ist, aber man braucht halt eine andere Herangehensweise, ne? Weil egal, was du da machen willst, wenn es Call of Cthulhu ist oder ein gruseliger Stuff in 5e oder so, ne? Alles, was dann für dich zählt, ist Stimmung. Ja, Stimmung ist halt das, was du an diesem Tisch brauchst. Du musst die Stimmung irgendwie gut in Kontrolle halt haben, ne? Wenn die Leute jetzt irrational viel rumwitzeln oder so, musst du das auch irgendwie steuern, wenn möglich. Und solange du halt eine gewisse Stimmung da erzeugen kannst, dann kann das halt geil werden. Na klar, kannst du Hilfsmittel benutzen wie Playlists. So. Manchmal ist Musik da ganz gut. Oder, keine Ahnung, gruselige Waldgeräusche, Hölzer, die knacken oder, keine Ahnung, Bunker-Sounds, I don't know. So, man findet da auf YouTube extrem viel, man findet auf Spotify und so ganz, ganz viel. Natürlich, ne, Licht ein bisschen runterfahren, gerne auch irgendwie Kerzen benutzen, kann da ganz gut sein. Und ich glaube auch ganz wichtig, vorher nochmal mit seinen SpielerInnen darüber sprechen, was heute so wahrscheinlich passiert oder ne, nächste Session. Ob es da irgendwelche Sachen gibt, die halt gar nicht gehen, wie, keine Ahnung, irgendwelche Phobien oder ich glaube, wenn ich jetzt eine Spinne droppen würde, kriegst du das Kotzen. Ich weiß das, Torge. So. Und dann ist es halt wichtig, dass du diese Stimmung einfach erzeugst und dieser Stimmung auch irgendwie treu bleibst. Ne? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, die erste Stunde damit verbringst, so ganz gruselige Orte zu beschreiben und dann total lustige, wirre NPC-Charaktere da reinzuwerfen, dann ist das komisch. Außer, da ist eine höhere Meta-Strategie hinter, dass die Leute irgendwie durch sind. Das kann man machen. Aber du brauchst halt diese Stimmung. Ja? Und um diese Stimmung zu halten, da gibt es ein paar Tricks, die kann man ganz gut machen. Es hilft halt oft, auch wenn man sich halt einfach Filme in diese Richtung anguckt. Zum Beispiel, um diese Stimmung zu halten, brauchst du halt auch irgendwie eine Spannung. Das darf aber auch nicht zu dolle sein, weil keine SpielerIn ist gerne 4 oder 5 Stunden angespannt. So, das ist anstrengend, das ist blöd und dann irgendwann verliert alles auch so den Effekt. Ne? Aber das sind so Sachen wie, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt spontan irgendwas Gruselduseliges nehmen wie den Werwolf oder so ein Shit, ne? Auch unabhängig vom System, so. Und du hast halt diesen Werwolf und du weißt, dass der irgendwas vorhat, so. Dann ist das auch eine ganz klassische Regel eigentlich für Leute, die Spiel leiten im Kosmos von Call of Cthulhu ist. Du gibst den Sachen keinen Namen.
Okay.
Weil in dem Moment, wo du ein Monster droppst, ja, und du sagst, das hier ist ein Shoggoth oder das ist Philipp Amthor, ne? Dann hat das einen Namen, dann ist das greifbar und irgendwie weißt du, was du jetzt zu erwarten hast, ne? So, der eine irgendwie schleimt über dich rüber, zerreißt dich und frisst dich und der andere ist halt ein riesiger Shoggoth und macht so komische Dinge. Dann habe ich dich zum Lachen Not gebracht, bad, ne? So, und das hilft, also mir hilft das immer ganz, ganz doll, aber ich habe aufgefroren, dass ich jetzt nicht sage, das hier ist ein großer Alter. Gut, wenn ich einen großen alten droppe, ist das Spiel eh durch. Aber dass ich jetzt nicht sage, das ist ein Ghoul oder dass ich jetzt nicht sage, das hier ist ein CDU-Politiker, sondern dass ich vielleicht auch Dinge beschreibe, aber vage halt auch genug, dass dein Kopf da noch mitarbeitet, ne?
Ja, okay.
Und das kannst du halt immer so schön teasen, ja? Denn auch wenn jetzt der Werwolf, den ich gerade sage, der hatte vielleicht irgendeine Szene, der hat irgendwas gemacht und jemand stürmt da rein und würfelt wahrnehmen und würfelt gut, dann sagst du ihm trotzdem nicht so oder ihr, hey, da ist halt ein Werwolf. So. Und er steht da und guckt dich an und seine Zähne fletschen, whatever. Sondern beschreibst halt, wie das Wesen sich halt wie mega schnell bewegt und man kann nicht genau ausmachen, was es ist und einfach aus den Fenstern rausspringt, hinterlässt er so Fellbüschel. Du hast damit was gesät, was diese Idee gibt, was könnte das sein? Aber du hast jetzt nicht in der ersten Stunde des Adventures gesagt, so übrigens, heute jagen wir den Werwolf. So, weil das ändert halt einfach viel. Ne? Leute haben da Bilder im Kopf, wie die funktionieren, die haben irgendwelche Schwächen, der Mond, bla bla. Und dann, wie mit Battle Maps, hast du dann vielleicht einen Moment, wo die Leute nicht mehr rollenspielerisch denken, sondern taktisch. Aber nicht taktisch als Spielfigur, sondern als Person, die den ganzen Metakack halt kennt aus Filmen und aus Spielen und so Sachen.
Ja.
Und das willst du nicht.
Nee, und das ist ja auch was mir als Spieler natürlich immer mehr Spaß macht, irgendwie zu rätseln, worum geht's hier? Und das kenne ich natürlich auch aus unseren Spielrunden, dass wenn du dann eben diese Bits bringst, so wie du das gerade erklärt hast, dann ist das einfach, ja, so ein ganz intensives Spiel einfach, weil man eben mehr in Character bleiben kann, auch gedanklich und nicht immer so oft rausgezogen wird und sich dabei ertappt, ich als Torge weiß natürlich, dass das und das die Schwäche von irgendwem ist, aber eigentlich mein Charakter hat davon gar keine Ahnung. So, und das ist natürlich sicherlich ein wichtiges Instrument auch für die Spielleitung, dann das Ganze so aufzuziehen.
Ja, absolut. Und da auch Hand in Hand, ne, genau das, ja, polare Gegenstücke, ne? Ganz bipolar dazu. Auf der einen Seite, beschreib vielleicht nicht das Böse, das Monster oder whatever zu sehr, geh nicht zu doll ins Detail, lass Sachen einfach offen, damit die Fantasie läuft. Ne? Aber Szenen und Orte kannst du ganz, ganz plastisch und genau und vielleicht sogar fast schon zu genau beschreiben, ne? Dass du wirklich so in jeden Raum von dem Haus reingehst, wo die Fußbodenbretter irgendwie knarzen oder eine Schublade geht irgendwo auf oder, keine Ahnung, Schläge gegen die Wand, ein Klavier fängt an zu spielen, ein Bild sieht anders aus, als eben gerade aussah. Dass du da halt ganz, ganz dolle mit den Details halt spielst. Und dadurch erzeugst du wieder diese Anspannung. So, und auf der einen Seite weiß, ne, die SpielerInnen so, oh krass, okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, was geht hier in diesem Raum ab, aber ich weiß immer noch nicht, was war dieses komische, fällige Vieh? Oder was war dieser kleine blonde Mann mit dem dunkelblauen Anzug? So.
Ja, und wenn es dann irgendwann, also wenn man jetzt mal weitergeht, jetzt um diese Spannung vielleicht aufzulösen, dann hat man dann vielleicht irgendwann einen Showdown und dann musst du als Spielleitung vielleicht ja auch dann nochmal direkter sagen, worum es geht. Oder wenn es dann irgendwie zu einer Initiative kommt, zu einem Kampf oder so, dann passiert das alles natürlich auch, so wie ich das bisher erlebt habe, immer auf, ja, ich sag mal, eine sehr auch sachliche Art und Weise. Also das, worauf ich eigentlich hinaus will die ganze Zeit ist, hast du schon mal davon gehört, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Spielleiterin irgendwie über den Tisch springt, um irgendjemanden zu erschrecken? Keine Ahnung. Weißt du, also, ich mein, worauf ich hinaus will, ne? Also, dass man irgendwie so ein bisschen übertrieben so ein Schock-Horror-Jumpscare versucht, irgendwie ins Pen and Paper zu bringen.
Ich glaube, das kannst du machen. Vielleicht hassen dich auch einfach dann die Leute dafür so ein bisschen. Ich glaube, da kannst du vielleicht eher mit einem Soundboard oder einer versteckten Bluetooth-Box irgendwie arbeiten. Oder vielleicht hast du ja auch, keine Ahnung, deine Partnerin oder wer auch immer zu Hause ist, angeheuert vor und dann sagst du dir so, hey, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, dann flacker mit den Lichtern oder hau gegen die Tür oder so, dann könnte man das vielleicht machen. Ich meine, klar kannst du auch da rumhüpfen wie so ein Affe und die Leute erschrecken, aber ich persönlich, ich glaube, ich fände das richtig uncool. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen wütend danach, weil ich werde nicht gerne gejumpscared, vor allem nicht so.
Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das natürlich eben auch am Pen-and-Paper-Horror eben viel schöner finde, sich so zu gruseln auf diese subtile Art und Weise und dann das auch irgendwie erst langsam sich irgendwie im Kopf zusammensetzt und man dann irgendwann diesen Moment hat, so, oh fuck, wir sind jetzt hier richtig in der Klemme oder so. Und ja, als eben dieses In-Your-Face-Horror-Jumpscare kam.
Da muss man halt ja auch irgendwie vorsichtig mitarbeiten, weil du erzeugst die ganze Zeit diese Spannung und diese Spannung kannst du nicht für immer halten. Weil das wird anstrengend für die Leute, die verlieren das Interesse oder keine Ahnung. Und dann kannst du Sachen einbauen, wie so ein bisschen so ein Comic Relief. Irgendwas Witziges, das passiert oder irgendein NSC redet über komische Dinge und da denkst du so, hä, wieso redet ihr über Käse? ja, keine Ahnung, ne? Und irgendjemand fällt irgendwo runter oder findet irgendwas Witziges. Und dann kann jeder einmal irgendwie ein bisschen lachen, ein bisschen Rollenspiel, ein bisschen schnacken, alles ist schön. Und dann fängst du halt wieder an, ne? Und dadurch, dass du halt wieder damit anfängst, merken, das ist für mich, wie ich das wahrnehme, einfach immer ein bisschen doller dann. Weil du halt nicht die ganze Zeit dieses dauerhafte Angespanntsein hast, sondern es hat sich einmal wieder beruhigt und dann baut das Ganze wieder auf. Ja. Ich versuche zu vermeiden, bei Monster of the Week, wenn wir es gemacht haben, war es leider meistens nicht so. Aber für so Sachen wie Call of Cthulhu und so weiter, versuche ich es immer zu vermeiden, den Standardablauf zu haben mit Gruppe findet Monster, jagt das Monster, Showdown. Weil das ist irgendwie zu Monster-Hunty oder zu Slasher-mäßig.
Ja, verstehe. Und funktioniert ja auch in so einem Rahmen wie von Monster of the Week einfach dann besser.
Ja, und ich meine, bei Monster of the Week spielst du ja auch irgendwie Badasse, die halt Monstern in den Arsch treten. Ne?
Ja, ja.
Und ich meine, in Call of Cthulhu hast du meistens nicht diese Option, sondern oder auch im Alien-RPG, wenn du jetzt nicht gerade im Colonial Marines Handbook spielst, dann bist du ja auch eher auf der Flucht.
Ja.
Genau, so kann man das machen. Wie gesagt, du kannst Musik benutzen, du kannst Lichter benutzen, du kannst Kerzen benutzen. Ich meine, wenn du ein Rollenspiel spielst wie Ten Candles, dann benutzt du auch nur Kerzen. Und das ist richtig, richtig nice. Und jetzt, wo wir über nice Scheiß mal reden wollen, ich habe da jetzt mal 5 Sachen rausgesucht, die ich persönlich ganz, ganz cool finde. Ja?
Ich bin gespannt.
Und ich gebe dir jetzt den Pitch und so ein bisschen, wie das funktioniert. Und dann kannst du mir sagen, okay, fett. Oder nee, halt's Maul, Flo, red mir über was anderes.
Okay, schieß los.
Okay, dann fangen wir direkt ein mit dem, das fand ich toll. So, das kenne ich persönlich auch. Und ich glaube, das kann man super spielen. Das machst du am echten Tisch. Das heißt Dread, also Furcht oder Schrecken. Ja. Kriegst du auf Deutsch bei System Matters und das ist ein Rollenspiel ohne Würfel.
Spannend, okay.
Okay, was passiert ist, du hast in diesem Buch halt irgendwelche Geschichten, ne, Szenarien, whatever. Du baust doch keine Charaktere wirklich, sondern am Anfang werden halt irgendwie Fragen gestellt und Worte zugewiesen. Und dann hast du halt so deine Figur und die ist dann, keine Ahnung, hilfsbereit, sportlich, schlau, feige, keine Ahnung. Na, als Grundgerüst. Und in der Mitte des Tisches steht ein Jenga. Turm.
Ja, okay.
Und wenn du jetzt Sachen machst, die fehlschlagen können oder die gefährlich sind, dann kann die Spielleitung sagen, ich brauche einen Pull von dir. Und dann ziehst du halt, dann spielst du halt eine Runde Jenga, ne? Einen nach oben. So, das Fiese jetzt natürlich ist, dass das immer schwerer wird, weil es halt Jenga ist. Und du kannst Jenga nicht für immer spielen, ne? Und wenn du den Turm zum Einstürzen bringst, dann ist deine Figur raus. Die stirbt dann oder die wird wahnsinnig oder die verschwindet. Und damit kannst du richtig krasse Momente einfach am Tisch haben, ne? Und das eignet sich auch. Das ist ganz toll, weil du kannst vielschichtige Abenteuer damit spielen, vielschichtige Geschichten, ohne halt so krasse Vorbereitung, weil du brauchst keine Stats. So, du hast jetzt nicht den Axtmörder mit, keine Ahnung, eine Armor-Class von 19 und 16 Stärke und 12 Dex, der kann so gut kleckern und der kann, so gut klettern und so gut horchen und bla. Sondern du hast den Axtmörder und der kann das alles, was du sagst, was er kann. Und die Leute können auch alle was dagegen machen. Die dürfen nur halt den Jenga nicht verkacken. Und was für eine Möglichkeit du auch noch hast, ist, du kannst bewusst diesen Turm umschlagen.
Um deinen eigenen Charakter zu töten, oder?
Genau, um ein heroisches Opfer zu begehen.
Okay.
Und das ist natürlich, ja, und damit kannst du halt, ist halt nice, ne? Ich meine, du levelst jetzt nicht wirklich auf oder so. Du hast keine Punktevergabe, du würfelst dann nicht, sondern es ist einfach nur irgendwelche Suggestivfragen, die da rumgeschmissen werden. Beantwortest das Ganze hier, und schon bist du spielbereit.
Ja, doch, das klingt witzig. Also erstmal finde ich das cool, wenn ein Pen-and-Paper-Rollenspiel mit, ja, mit einem anderen klassischen, ja, Brettspiel ist es ja nicht im klassischen Sinne, aber mit so einem Spiel verbunden wird, was doch jeder und jede kennt. So, und das ist dann...
Vielleicht ist es doch ein Brettspiel, weil es aus ganz vielen kleinen Brettern besteht und deswegen ist es noch mehr Brettspiel als alle anderen
vielleicht,
Brettspiele.
Vielleicht, nee, und ich finde ich total cool, dass dadurch natürlich wirklich eine krasse Spannung entstehen kann, wenn dann der Turm immer wackeliger wird. Und ja, das kennt man halt vom Jenga-Spielen, ne? Wenn dann dieser Turm bei irgendwem dann stürzt, dann gibt es ein großes Gejaule und das alles natürlich nochmal verbunden mit dieser, ja, Intensivität, die man hat, wenn man in einem Rollenspiel drin steckt, das, wie du schon sagst, kann zu echt coolen Showdowns führen. Das stelle ich mir gut vor und kann ich mir auch gut vorstellen, mal zu zocken. Also Pitch genehmigt.
Pitch genehmigt, ja. Um da mal noch ein paar Beispiele zu geben, was geht so bei Dread? Es gibt offizielle Szenarios davon. Da hast du zum Beispiel einmal Beneath a Metal Sky, da hast du so ein richtig Standard Weltraum-Ding. Ja? Du bist in irgendwo, du untersuchst ein verlassenes Raumschiff und irgendwelcher Shit passiert. Ja? Du hast Beneath a Full Moon, ich glaube, das war Werwolf-Stuff, das ist auch ganz spannend. Und du hast Beneath the Mask und das ist so Freitag der 13. Shit mit dem Typen, der irgendwie eine Machete hat und eine Maske und der jagt dann dich und deine Leute. Ne? Ich habe da auch von Leuten gesehen, die haben das irgendwie im Ersten Weltkrieg gespielt, was auch total krass war.
Krass.
Und haben halt dann ihre Leute da gehabt, die halt irgendwie in irgendwelchen Schützengräben vor dem Gas fliehen mussten und es noch irgendwie, und zwar halt nicht mal übernatürlich ist, ne? Sondern halt sehr realer, schlimmer Shit.
Okay, das ist heftig, ja.
So, und alles, ne, was passiert, wird über diesen Holzturm da gesteuert.
Ja, finde ich sweet, auf jeden Fall.
Jetzt kommt das Zweite. Ich glaube, das würdest du, ich weiß nicht, ob du das cool findest. Irgendwie finde ich das richtig romantisch, ne? Okay, pass auf, ja. Wenn du jetzt an so ein klassisches Fantasy-Abenteuer denkst, wo du halt deine Abenteuergruppe hast und du gehst in so eine alte, keine Ahnung, so eine Gruft. Und in dieser Gruft irgendwo ist so eine Schatzkammer, ja?
Ja.
Also was ist denn vor dieser Schatzkammer? Was wird dich denn aufhalten?
Eine Falle?
Ja, aber wenn es keine Falle ist, sondern es ist eine Kreatur. Was ist so der klassische Aufpasser für all die bösen, schlimmen Orte?
Oh.
Die klappern ganz viel und passen voll zu Halloween.
Okay, ein Skelett?
Oh Gott, du hast recht. Wow. Das Spiel, das ich jetzt nämlich vorstelle, kommt von Bully Bullpit Games und es heißt Die Skeletons. Ja, und das Spiel fängt immer gleich an. Ja, du sitzt da am Tisch mit 1 bis 6, 7 Leuten, keine Ahnung, wie jedes Pen and Paper Spiel. Und die Spielleitung sagt irgendwann in die Gruppe, erwachet und erhebt euch, schützt diese Kammer. Und was du tust, ist, dass du auf einmal aufstehst in dem Spiel, du bist ein Skelett. Du weißt nicht, warum du da bist, du weißt nicht, wie lange du da bist, du weißt nicht, wer du bist, du hast keine Erinnerung. Aber was du weißt ist, niemand darf in diese Kammer. Ja? Und da kommen HeldInnen, Ja, da kommen Zwergenkleriker und Orkbarbaren und die wollen plündern, ja. Und du hältst die auf. Das ist erstmal, also es ist ganz nett, weil du es von der anderen Seite heraus spielst, ja.
Voll, ja.
Was dazwischendurch aber passiert ist, dass dann du baust diese komplette Geschichte mit den anderen am Tisch zusammen, ja. Du hast mich immer so ruhige Momente. Und in ruhigen Momenten kriegst du Erinnerungen. Wer du warst, wie du hierher gekommen bist. Gleichzeitig in diesen ruhigen Momenten designst du aber auch das Dungeon mit den Leuten, mit denen du da spielst. Und dann, was ist in der Kammer? Sind es Schätze? Ist es ein mächtiger Fluch? Oder, keine Ahnung, ist es Armin Laschets wirkliche Identität? Irgendwas, das niemand haben darf. Ja? Und die ist da versteckt und du beschützt ihn. Du weißt nicht warum, aber irgendwann findest du das raus. Und jetzt, was das Ganze noch ein bisschen besonders macht. Ja? Du hast jetzt diesen Moment gehabt, du bist jetzt erwacht da, ne, mit deinen Leuten und ihr prügelt da ein paar Helden weg und geht wieder zurück. Was glaubst du, machen die Spieler dann? Oder die SpielerInnen?
Okay, und alle SpielerInnen spielen Skelette.
Alle spielen Skelette, ja.
Pokern? Keine
Ahnung. Das Licht im Raum wird ausgemacht.
Ja.
Und keiner darf reden. Denn das Spiel geht erst dann weiter, wenn die Stimme wieder sagt, erwacht und erhebt euch und verteidigt diese Kammer. Denn du weißt nicht, wie lange du da bist, du weißt nicht, wie lange du da sein wirst. Und ich glaube, die Rechnung im Regelbuch war, eine Sekunde entspricht 5 Jahren. Und man soll die SpielerInnen nicht länger warten lassen als 4 Minuten.
Okay, aber auch ein cooles Element, ja.
Ja, und in dieser Dunkelheit, ne, bist du halt wieder in diesen Erinnerungen, ja, die irgendwo in dir als dieses untote Skelett feststecken. Cool, aber das Spiel hat super, super regelarm. Es ist halt ein Erzählspiel, deswegen abhängig auch von den SpielerInnen, dass die Bock haben, dass sie es auch mit irgendwie tragen und mittreiben. Aber du kannst ein cooles Skelett sein. Ich meine, im Regelfall geht das Spiel entweder so lange, bis irgendwann die krasse Heldengruppe kommt, die dich halt kaputt haut und lootet. Oder bis die Gruppe halt sagt so, okay, das war's, wir haben das lang genug verteidigt, alles ist gut, oder jetzt haben wir es geschafft, die Welt ist untergegangen, wer weiß.
Ich meine, wenn einfach immer sofort gleich ein Feuerball kommt, dann ist halt auch die Frage, wie viel Spielzeit man dann hat.
Ja, das war das Zweite. Was ist der Torges Verdict? Wie stehst du zu Die Skeletons?
Nee, doch, finde ich gut. Also das, ich finde das kreativ, den Spieß umzudrehen und mal von der anderen Seite zu spielen und dann auch gemeinsam dieses Worldbuilding zu betreiben, bin ich sowieso ein Fan von. Ich würde dem gerne mal einen Versuch geben. Also kriegt von mir auch einen Daumen hoch. Auch wenn du das vielleicht nicht gedacht hast, aber ja, zweiter Pitch ist angenommen, Skeletons.
Ah, wie schön. Okay, dann 2 von 5 bisher habe ich gut rausgesucht, ja. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Das ist relativ ähnlich. Das heißt My Life with Master, und ich kann es nicht aussprechen, von Paul Zetschigi und wurde von Health Meme Press gepublished. Irgendwann was auf der Gen Con. Ist ein relativ ähnliches Spiel, wobei eigentlich nicht, du bist niemals im Dunkeln oder so, ne? Aber es heißt halt My Life with Master oder Mein Leben mit dem Meister. Und du spielst einen Minion. Ja, also jetzt nicht so ein fucking Disney-Minion, das irgendwie viel zu große Augen hat und diese schrecklichen Latzhosen trägt, so. Sondern du und die Gruppe, ihr designt den Overlord. Irgendwas krasses, einen Darth Vader-Motherfucker oder einen krassen Vampir-Typen. Ich weiß es nicht, ne? Irgendwas Böses. Und der regiert halt die Lande, ja, oder die Welt oder, I don't know, eine Stadt. Und ihr seid seine Minions.
Ja.
Und es geht darum, ihr wollt ihn stürzen tatsächlich, ne? Ihr habt nämlich gar keinen Bock mehr eigentlich. Und das hat so eine coole mechanische Mischung, dass du hast, glaube ich, nur noch 2 Ingame-Stats. Einmal deine Erschöpfung und so und einmal, wie sehr du dich selbst verachtest. Und das kannst du halt nur heilen durch Akte der Liebe, und Zuneigung, ob das jetzt platonisch ist oder nicht, die du halt zum Beispiel den BürgerInnen der Stadt gegenüberbringst. Ja, weil du hilfst denen oder du rettest mal ein Kind oder du fütterst die Hunde, ich weiß es nicht. Und dadurch merken die BürgerInnen irgendwann so, oh, es gibt doch noch Gutes auf der Welt und wir stehen doch nicht mehr ganz alleine da. Und dieses Spiel führt halt immer zu dem Showdown, dass du halt irgendwann versuchst, diesen Overlord zu stürzen. Und wenn das klappt, ja, dann geht der Himmel wieder auf und die Sonne kommt wieder raus und die Blumen blühen wieder und ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann ist das alles wieder vor und es gibt neue Minions.
Mhm.
Das ist Short Pitch von My Life with Master.
Also finde ich erstmal auch wieder gut, einfach weil es so einen kreativen Ansatz hat, aber holt mich jetzt tatsächlich nicht ganz so sehr ab wie die anderen Spiele. Also das, vielleicht, ja, war der Pitch so ein bisschen sonst zu short, vielleicht muss ich nochmal gucken, was es da, wenn es ein bisschen tiefer in die Materie geht, aber ja, Idee finde ich erstmal gut, aber jetzt selber spielen fühle ich noch nicht ganz so.
Fühle ich auch. Okay. Dann fast sofort zum nächsten. Ich glaube, eine Sache, die habe ich noch vergessen, zu diesem Overlord-Design, das ist nämlich richtig geil. Du designst nicht nur, du designst halt, was er ist, ne? Aber du füllst halt auch Sachen für ihn aus, die er halt tun muss. Zum Beispiel, was für ein Aspekt ist er, was für eine Art Kreatur ist er, was für Bedürfnisse hat er und was für Verlangen hat er. Und dann baust du halt diese richtig abgefuckte Figur, der du dann dienst und das halt versuchst aufzuhalten. Das ist ganz, das kann wirklich, wirklich schlimm sein, je nachdem, wie dark die Gruppe ist, mit der du da spielst. Vielleicht wird es auch so ein Paw Patrol-Dude oder keine Ahnung, es ist einfach so eine Mega-Corporation, die den Leuten die Jackfruits wegnimmt. Man weiß es nicht, alles ist richtig schlimm. Ja, das war My Life with Master. Jetzt kommt etwas fast schon, ja, es kommt Call of Cthulhu, nur andersrum.
Cthulhu Man,
es ist nicht
Call.
Cthulhu of Call. Oh, wow.
Ja, aber schön, dass wir die gleiche Idee hatten.
Richtig gut.
Ey, wir sind auch so einfach, ey. Oh Gott.
es ist ein Spiel, das heißt SOTH. Also S-O-T-H von Steve Hickey. Und du spielst keine Investigatoren, du spielst keine HeldInnen auf der Jagd nach Kultisten. Du spielst eine Gruppe Kultisten.
Oh, okay.
Du spielst eine Gruppe Kultisten in einer Kleinstadt, in einer Großstadt, man weiß es nicht, vielleicht bist du einer der Fishboys aus Innsmouth. Und man ist noch, ich glaube, 2 oder 3 Rituale weit weg davon, einen der alten Götter zu beschwören.
Alright.
Also in dem Fall Soph. Und du hast Investigatoren, wie bei Call of Cthulhu, die versuchen, das aufzuhalten. Und die halt die Sachen, die ihr macht, versuchen aufzudecken. Und die sind euch immer irgendwie auf den Fersen. Und all diese Kacke, die dir angetan wurde in Call of Cthulhu, tust du jetzt nicht Spielercharakteren an. Weil jetzt bist du nämlich der Assi mit der komischen Robe und dem geritzten Auge auf der Stirn und dem komischen gezackten Messer. Und das ist Soph.
Ja, das ist doch einfach schön, weil man die andere Seite ja auch einfach so gut kennt. So, und das ist dann wirklich einfach mal andersrum zu machen. Das erinnert mich ein bisschen an Left 4 Dead, an das Videospiel, wo man dann irgendwann auch als die Zombies eben spielen konnte.
Ja.
Das war damals für mich auch, was zumindest das Videospiel angeht, einfach ein krasser Moment, wo ich dachte so, wow, okay, hier geht's komplett andersrum. Das wird total aufgebrochen, so wie man das klassisch kennt. Und das, ja, mag ich, wenn man das auch für so Pen-and-Paper-Geschichten adaptiert.
Ja, das ist auch ganz spannend. Benutzt auch keine Würfel.
Okay.
Sondern du gibst so Ressourcen aus, die du in dem Spiel verdienst. Und die, ich glaube, auch auf Drive-Thru-RPG wurde es beschrieben als eine Mischung aus Breaking Bad und Geschichten von H.P. Lovecraft. Was ich irgendwie auch ganz witzig fand. Und jetzt kommen wir zu dem 5. Und das fand ich besonders schön. Das fand ich jetzt besonders schön, das will ich auch direkt vorher sagen. Weil eigentlich ist es traurig, dass ich das vorher nicht auf dem Schirm hatte. Wortspiel mit auf dem Schirm, den verstehst du aber gleich erst.
Okay.
Es ist das perfekte Spiel für den Winter und für die Pandemie und whatever. Und wenn ihr da draußen seid, ihr sagt, oh, ich habe voll Bock auf Pen and Paper mit Leuten. Aber irgendwie wohnt hier keiner und das würde ich schon gerne am echten Tisch machen. Ne? Fear not, weil jetzt stellen wir euch hier ein Spiel vor. Das spielst du nicht in Person mit Leuten, weil es dann nicht geht. Dieses Spiel geht nur am Rechner. Über Discord, Zoom, Skype, es ist egal. Wichtig ist, dass man in einem kleinen Fenster mit einer Webcam ist, weil du bist eine Figur auf einem Bildschirm.
Okay, das finde ich auch erstmal schon wieder spannend.
Ja, es ist die 2. Edition vom View Scream von Neoplastic Press. Ein Spiel auch wieder ohne wirklich Würfel oder sowas. Es geht darum, und ich glaube, man spielt das Spiel am besten zu 5. Es dauert auch nur 60 bis 90 Minuten. Kann natürlich ein bisschen länger gehen, wenn man da irgendwie reingeht, ja. Und du musst dir das so vorstellen. Du hast, ich sag mal, du hast 5 SpielerInnen, ja. Und stell dir jetzt einen Monitor vor. Oben links, unten links, oben rechts und unten rechts hast du halt jeweils eine Person, ne, mit Gesicht und den Namen drunter. Und in der Mitte hast du die, in Anführungsstrichen, Leitung. Es gibt aber keine wirkliche Spielleitung in diesem Spiel. So, jetzt fragst du dich so, what the fuck erzählt er mir da gerade? Das ist alles ganz seltsam, ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Viewscreen kannst du zum Beispiel spielen und du spielst eine Crew. Also das Wichtige ist, die Spielcharaktere finden sich nicht. Die können körperlich nicht zueinander kommen. Ja, die sind immer isoliert voneinander. Sonst funktioniert das Spiel nicht. Deswegen spricht man über Webcam. du hast jetzt deine 5 Leute zum Beispiel und du spielst eine Besatzung von einem Raumschiff.
Ja.
Irgendwas ist schiefgelaufen. Man weiß nicht genau was. Die Schilde gehen kaputt, das Treibstoff geht hoch, Aliens greifen an, I don't know. Jede dieser Figuren sitzt irgendwo auf diesem Raumschiff. Einer ist bei den Generatoren, die Spielleitung ist auf der Brücke. Ein anderer ist bei, keine Ahnung, den Waffensystemen. Einer ist im Krankenhaus, der andere, ich weiß es nicht, ne, im Hausmeisterzimmer, keine Ahnung. Und diese Leute werden im Laufe dieser Session mit jeweils 2 Notfällen konfrontiert. Du kannst dir vorstellen, dass dein Department kaputt geht und dann geht der Sauerstoff raus.
Ja.
Du kannst das nicht selber lösen im Regelfall. Dir muss jemand helfen. Das Problem ist, du hast auf deinem Character Sheet, am Anfang ist es auch wieder so, dass dieses Spiel über suggestive Fragen dir eine Figur erstellt. Wo dann auch eher steht, du bist, keine Ahnung, höflich, hilfsbereit, bla bla. Ne? Es gibt dir die Meinung zu 2 anderen SpielerInnen. Zum Beispiel, den magst du, den nicht. Die wissen das aber nicht. Also ihr wisst nicht untereinander, wer mag wen und wer mag wen nicht. Mhm. Du hast Lösungen, ne, das halt also Solutions, Lösungen zu den Notfällen, die auf diesem Raumschiff passieren, die du anbieten kannst. Du weißt vorher nicht, ob sie klappen. Und das Fiese ist, es gibt nicht genug Lösungen für alle.
Ja.
Und wenn du irgendwo da arbeitest und dein Emergency tritt ein, ja, und irgendwie bricht da alles los und jemand müsste dir helfen, aber er tut es nicht, weil er sich denkt, nö, ich spare mir das auf und ich versuche jemand anderem zu helfen, weil den hier mag ich eigentlich gar nicht, dann stirbst du einen schrecklichen Tod da in deiner Webcam und das Spiel geht halt weiter. So, in dem Spiel, da sterben Leute, das ist so. Du bist irgendwann raus, weil es faktisch gesehen können nicht alle durchkommen, weil es gibt nicht genug Rettung für jeden.
Verstehe.
Es muss jetzt auch nicht ein Raumschiff sein. Ne? Es kann, ich glaube, ein Beispiel war, man spielt 5 Vampire, die eine Burg verteidigen, die von Zombies angegriffen wird. Und einer ist irgendwie für das Haupttor zuständig, einer passt auf die Katapulte auf, einer schützt so den Untergrund, einer leitet das Ganze so aus dem Schloss und der 5. versorgt die Leute mit Rohstoffen oder so. Und die schicken sich dann immer so Fledermäuse mit Nachrichten. Und dann sagt einer, hier, ich brauche da Hilfe. Und der andere sagt, nein, aber ich brauche hier Hilfe. Und dann fängt man an zu verhandeln und hier, wen mag ich lieber und bla. Und du kannst damit ganz, ganz gruselige Sachen nämlich abziehen, weil es gibt vorgefertigte Adventure. Und das Schöne ist halt auch für die Spielleitung, du weißt nicht, was zur Hölle geht hier ab. Weil es fängt vielleicht an mit, du hast einen Routinejob auf einem Raumschiff und plötzlich funktionieren die Türen nicht mehr und irgendwas Komisches passiert. Aber während man das weiterspielt, während man da weiter blättert, weil das Spiel ja sagt, wenn du weitermachst,
ja,
werden die Dinge einfach schlimmer. Ja, und diese Sachen werden halt einfach abgefuckter. Und ganz viel spielt halt wieder mit diesem Unwissenden. Und das ist Viewscreen. Und da habe ich persönlich sehr Bock drauf.
Ja, ich muss sagen, ich kann mir da jetzt auch trotz einer Erklärung noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Wäre dem aber trotzdem aufgeschlossen. Also alleine, weil das auch schon wieder so viele scheinbare Alleinstellungsmerkmale hat. Also das ist eben auch präferiert eben so online gespielt wird, über so eine Videokonferenz und so, das finde ich erstmal schon einen schönen Aspekt, gerade eben, wie du schon beschrieben hast, in Zeiten einer Pandemie oder so, oder gerade wenn man eben keine Leute bei sich in der Nähe hat, die mit einem spielen und man über eben online, Discord etc. seine Leute findet, finde ich, ist das eine coole Idee, um damit vielleicht zu starten. Also bin ich offen für.
Ja, da geht was. Ich habe mal gerade noch mal geguckt, was da jetzt die fertigen Adventure sind, die so vorgeschlagen werden, die da drin sind. Einfach mal, um eine Idee zu haben, was geht so bei Viewscreen. Ne?
Ja.
Du hast Battleship Carolina, was halt dieses Raumschiff-Ding ist. Ne?
Ja.
Du hast eins, was so ein bisschen Steampunk ist. Du hast eins, das ist Biopunk, was eigentlich auch ganz spannend ist, weil es schon oft sehr abgefuckt ist. Natürlich hast du so eine richtig schlimme Body-Horror-Weltraum-Geschichte. Du hast aber auch eins, wo du versuchst, die Kaiju von so Film wie, na, wie heißt das nochmal, Pacific Rim.
Ja.
Wo man die aufhält, zu 5. oder zu 4.
Ah, krass.
Okay. Auch die Frage, wer opfert sich, wem traut man hier, was geht da ab und so. Hast du diese Sache mit den Vampiren oder eines ist auch ganz süß, jeder ist ein Sidekick von einem krassen Superhelden.
Okay, das ist sweet.
Aber du bist halt der Sidekick, der eigentlich relativ scheiße ist und nicht so was kann. Oder? Du bist der Robin zu Batman, der schon ganz cool ist, aber jeder weiß, Batman haut ihm aufs Maul, wenn er will. So. Und die haben eines noch, das ist so ein krasses Audio-Only-Ding, wo du Leute spielst, die auf einer Geisterjagd in einem verlassenen Haus eingesperrt sind. Und du hast so, ich glaube, über MP3 oder so hast du so Audio-Clues.
Auch cool, ja.
Und da ist dann wieder spooky.
Ja, das glaube ich.
Aber ja, das war meine Vorstellung von 5 gruselduseligen Gruseldusel-Sachen, die nicht D&D, Call of Cthulhu oder Mainstream 3D-Produkte sind oder so.
Ja, finde ich total spannend mal davon zu hören, weil ich also alle von diesen Systemen noch nicht kannte und gerade weil fast jedes irgendwie für sich was komplett anders macht und sich vielleicht dadurch vereint, dass es irgendwie genau das eben tut, irgendwelche anderen Elemente mit einzubringen, sei es jetzt der Jenga-Turm, sei es jetzt die Geschichte andersrum zu erzählen von der anderen Seite oder von der Seiten von Seiten des Bösewichts oder eben den Gefolge. Alles sehr schöne Sachen. Und auch gerade das Letzte, was du eben vorgestellt hast, stelle ich mir auch sehr cool vor, gerade eben, als du Pacific Rim genannt hast. Mhm. Einfach, weil man da ja vielleicht auch an Leute denkt, die eh in einem digitalen Interface irgendwie sind. Weißt du? Also wenn man jetzt diese Vampir-Story hat, das ist dann wieder viel verbunden mit der Vorstellungskraft natürlich. Ne? Aber wenn man sagt, man spielt das jetzt eben als Videokonferenz und dann geht es eben auch vielleicht um Leute, die irgendwie so per Fernschalte zusammen geschaltet sind irgendwo, das macht das dann ja wieder immersiver, finde ich total cool. Ja.
Ja, das stimmt, das fühle ich auch. Mir ist gerade noch vielleicht ein Contester für Platz 6 oder so eingefallen. Es ist Cats of Cthulhu. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es ist halt ein Spiel Katzen, die versuchen Cthulhu aufzuhalten.
Hab ich schon mal gesehen, ja.
Und auch, dass das Buch nicht das Necronomicon heißt, sondern das Necronomicon und die Klammern da drunter steht, das Buch der Katzen. Aber
ja, das ist doch süß.
Oh ja, guck mal, krass. Und während wir hier reden, habe ich gerade eine Nachricht bekommen von jemandem, der würde gerne für uns beide Merkborg leiten.
Das siehste.
Ja, läuft. Guck mal, Torge.
Haben wir schon mal wieder neuen.
Kannst du mal Merkborg spielen?
Neuen anstehenden Content.
Oh nein!
Ja, geil, da habe ich auch Bock drauf. Also ich meine, das ist ja so ein System, also passt ja doch auch, ja doch, passt auch in diese Folge, weil das Artwork davon auch einfach so fies ist, ne? Also das ist so krass, ja, finde ich, geht auch schon voll auf die 12. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch ein bisschen gruselig-duselig werden könnte.
Ja, aber auch Bock auf Cyborg, ey. Ja, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Mal gucken, was da geht. Ich glaube, es wird jetzt erst noch gekickstartet. Das kommt ja relativ bald.
Ja. Aber da steht was in der Pipeline. Ja, das waren noch ein paar schöne Grusel-Dusel-Sachen, die du hier vorgestellt hast. Und ich glaube, wir alle wissen, dass das ja auch sicherlich keine Überraschung ist, dass man eben auch in ja jedes andere Regelwerk oder jedes andere System natürlich irgendwie Grusel- und Horrorelemente einbringen kann. Also nur weil man jetzt irgendwie D&D spielt oder Pathfinder, heißt das ja nicht, dass man da eben keine Gruselgeschichten mit erzählen kann, wenn die Spielleitung da Bock zu hat.
Ja.
So, das geht ja eh alles.
Das stimmt absolut, ja. Da geht schon was. Ja, und für D&D und so gibt's ja auch Gruselsachen. Das geht auch. Ich find's dann immer nur ein bisschen schwer, weil du halt immer so crazy powerful bist, dann wie in Dungeons & Dragons, ne? Und du kannst halt zaubern und du kannst irgendwie krass kämpfen und Leute können sich heilen und vielleicht auch wiederbeleben. Und da ist das vielleicht nur ein bisschen, aber ich glaube, man kann es trotzdem gut machen.
Genau, eignet sich dann ja vielleicht auch einfach besonders für One-Shots, wenn man sagt, man möchte aus seiner Standardgruppe mal ausbrechen und irgendwie was in der Richtung mal ausprobieren, dann gibt es ja eben diese eben von dir auch benannten Systeme, die dann mal irgendwie ausgetestet werden können.
Ja.
Voll gut.
Ich habe noch eins gesehen, das hieß warte, sorry, das muss ich jetzt auch noch droppen. Das hieß, glaube ich, Slasher Flick.
Okay.
Man hört, glaube ich, auch sofort, worum es geht. Und zwar geht es darum, die Spielleitung spielt nicht ein Spiel, die Spielleitung, sondern die Spielleitung spielt einen Regisseur.
Okay.
Und dieser Regisseur gibt Anweisungen an seinen Slasher, also keine Ahnung, seinen Hollywood Michael Myers, Hollywood Halloween Michael Myers oder sein Jason Voorhees oder seinen Freddy Krueger. Und die Gruppe spielt halt The Trope Teenager.
Ja.
Die natürlich sich entschieden haben, zu fünf alleine in dieses Haus auf den Berg zu gehen, wo es keinen Strom gibt und sie haben auch alle viel zu wenig Klamotten an und sind viel zu betrunken. wie es halt in diesen scheiß Slasher-Film ist, ne? Und ich meine, was halt scheiß Slasher-Film? Ich persönlich, ich liebe das ja total dolle. Ja, und dann spielst du halt einen Slasher-Film. Ist so. Und das ist ein bisschen, kurz, die Runden dauern auch eigentlich nicht lange und du hast als Spielerin auch oft mehrere Figuren gleichzeitig, weil die halt so schnell weggeslashert werden. Ich glaube auch, dass es würfellos ist, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und erzählst dann halt so eine coole oder uncoole kleine Mörder-Hobo-Geschichte. Und jetzt höre ich auf, Sachen vorzustellen.
Okay. ja, dann, also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt Pen and Paper, die auf Horror aufbauen, die viel mit Grusel arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, ja, Grusel-Szenarios in seine bestehenden Runden einzuführen. Und ja, wenn man da Bock hat, dann muss man da entweder als Spielleitung rangehen oder vielleicht als Spielerin mit seiner Spielleitung reden und sagen, hey, ich hätte mal Lust, sowas auszuprobieren. Da geht was. Oder eben, es gibt Spiele, wie eben vorgestellt, die dann eh einfach nur über online gespielt werden können oder sollen und da eben auch am besten funktionieren. Und dann sucht man sich da vielleicht einfach ein paar Leute zusammen. Über Discord zum Beispiel oder über Pen and Paper Reddit, Subreddits oder Facebook-Gruppen. Und ja, spielt da dann mal zusammen.
Ich meine, die Läden haben ja auch bald alle wieder ganz normal offen oder jetzt wahrscheinlich auch schon zum Teil. Und dann kann man da einfach wieder reingehen, gucken auf den schwarzen Brettern da, wann wird was gehostet, wann kann man was hier spielen, wann wird was vorgestellt. Wenn die Conventions wieder losgehen, wo hoffentlich wir auch ganz viel mit rumrollen, dann kann man vielleicht mit irgendwelchen random Leuten eine Runde Dread spielen oder so, was schnell geht. Ne? Jenga Tower hingestellt, kurze Figur zusammengebastelt und let's do this.
Ja.
Und da freue ich mich auch drauf, einfach auf wieder auf diese Möglichkeit da auch nochmal zu connecten. Ne?
Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch schon fast die Stunde wieder voll gemacht, lieber Flo. Ja, vielen Dank für das gute Gespräch, für die vielen Tipps. Also da kann ich mir auch was in mein Notizbuch wieder schreiben und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich auch bei allen, die eingeschaltet haben. Checkt gerne bei uns im Discord vorbei, bei Instagram, bei Twitter und sagt mal Moin. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet.
Ja, das unterstütze ich so. Ich sage noch was ganz Süßes zu Ende, das freut dich jetzt gleich und macht dich wieder emotional und so.
Hau raus.
Aber ich war ja ganz gerührt davon, als dein Dad mir erzählt hat, wie froh er ist, dass wir uns gefunden haben.
Oh Gott.
Ist das nicht süß?
Das ist sweet. Ja, das kann man auch nochmal eben kurz droppen. Also bei dem Junggesellenabschied, da hat Flo dann auch finally nochmal meine Eltern besser kennengelernt. Und das war mir nochmal ganz wichtig. Und ja, schön, dass das gleich so harmoniert hat und dass ihr euch da so austauschen konntet. Das geht mir gleich ins Herz. Ganz, ganz schön.
Ja, das hat doch alles richtig gut geklappt. Und dann genau, ne? Hände waschen, Maske tragen, Werbung in der Bahn machen, Werbung im Bus machen, überall, überall. Wirklich, wirklich dolle. Da geht noch was, ja? Das mal 100, dann ist das in Ordnung. Wir brauchen die 50.000 Euro. Wir wollen Philipp Amthor und zusammen schaffen wir das. Und wenn nicht, dann ist das auch toll. Also bis dann.
Haut rein. Ciao.